Me Play One war das aus der Oper Einstein on the Beach von Philip Glass und Robert Wilson. Eine Oper ohne lineare Handlung, voller assoziativer Bilder, lose verknüpft mit dem Mythos Einstein. Albert Einstein gilt als Inbegriff des genialen Wissenschaftlers. Mit seinen Forschungen, etwa zur Relativitätstheorie, hat er unser Weltbild und unsere Erkenntnismöglichkeiten grundlegend verändert. Dass Albert Einstein hochbegabt war, steht außer Zweifel. Trotzdem, oder vielleicht auch genau deshalb, soll er es als Schüler nicht leicht gehabt haben. 1894 hat er sogar die Schule abgebrochen. Sein Abitur bzw. Matura hat er später doch noch geschafft, aber erst nachdem er auf der Eidgenössischen Polytechnischen Schule in Zürich wegen mangelnder Französischkenntnisse abgelehnt worden war. Seinen Intelligenzquotienten hat Einstein nie messen lassen. Das hatte er wohl nicht nötig. Trotzdem wird gerne darüber spekuliert. Zwischen 160 und 180 schwanken die Angaben. Wahrscheinlich hätte er darüber nur gelacht oder die Zunge rausgestreckt, wie auf dem berühmten Foto von 1951. Über den Zusammenhang von Genie und Hochbegabung wird gerne diskutiert. Das wollen wir jetzt auch tun. Die Psychologin Franzis Preckel ist Professorin an der Universität Trier und dort Leiterin des Lehrstuhls für Hochbegabtenforschung und Förderung. Guten Morgen, Frau Preckel.
Guten Morgen.
Frau Preckel, lassen Sie uns gleich zu Anfang mal das Wesentliche klären. Wie würden Sie Genie definieren und wie Hochbegabung?
Genies, das sind Einzelfälle. Sie haben das ja schon geschildert mit Albert Einstein. Das sind Leute, die wirklich Domänen verändert haben, irgendwelche Ideen formuliert haben, die wirklich nachhaltig die Ideen zu einem bestimmten Thema verändert haben, die Herangehensweise. Hochbegabung ist dagegen viel normaler. Also Hochbegabung gehört zum normalen Spektrum menschlicher Möglichkeiten. Bekannt ist ja auch die Verteilung des Intelligenzquotienten. Und da ist eins der Extreme eben Hochbegabung.
Mhm. Könnte man sagen, nicht jeder Hochbegabte wird ein Genie, aber alle Genies sind hochbegabt?
Ja, da ist was dran, sicherlich. Also Hochbegabung ist zunächst erstmal nur ein Potenzial. Also das ist nicht gleichzusetzen mit Leistung. Und Genialität bedeutet ja, dass man schon irgendwie aufgefallen ist. Und dieses Potenzial, das kann sich unter bestimmten Umständen in bestimmte Richtungen entwickeln, muss es aber nicht. Das ist kein Selbstläufer. Und umgekehrt, wenn man nun entsprechend durch Leistung aufgefallen ist, dann muss man das irgendwie erklären können. Und dann liegt es nahe zu spekulieren, dass da auch ein hohes Potenzial war.
Mhm. Ja, wir wollen jetzt trotzdem ein bisschen stärker über Ihr Fachgebiet, nämlich die Hochbegabung, reden. Ist die Hochbegabung denn überhaupt mit dem Intelligenzquotienten darstellbar?
Intelligenz spielt eine Rolle, eine wichtige und auch zentrale Rolle, aber sicherlich ist das kein hinreichender Faktor. Hochbegabung an sich ist zunächst erstmal ein hohes Leistungspotenzial und das kann sich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen zeigen. Also Musik, Kunst, Sport oder der akademische Bereich. Und je nach Bereich variiert auch die Relevanz, die Intelligenz da einnimmt. Mhm. Und Intelligenz alleine reicht nicht aus, um wirklich die Leistungsentwicklung zu erklären. Dazu gehören viele Faktoren und hohe Leistungen sind stets zurückführbar auf sehr viele, sehr unterschiedliche Einflussfaktoren. Mhm. Und Intelligenz ist dabei sicherlich einer der Bereiche, die wir ganz genau anschauen, weil wir damit relativ gute Vorhersagen machen können. Das bedeutet aber keine sicheren Prognosen und im Einzelfall immer genau hinschauen.
Das wäre dann also der IQ. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Intelligenz, also emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Das wird im Kontext der hochbegabten Forschung eigentlich weniger angeschaut, oder?
Ja, sicherlich. Also der Intelligenzbegriff ist eigentlich reserviert für kognitive Fähigkeiten. Also wo man mit Mitteln des Denkens Probleme löst, Erfindungen macht, Dinge versteht, einfach investiert, um Komplexität irgendwie begreiflich zu machen. Und mir fällt es immer relativ schwer, für zum Beispiel soziale Interaktionen auch solche Kriterien, wie wir im Leistungsbereich kennen, anzulegen für bessere Handlungen, schlechtere Handlungen. Also der Leistungsbereich, der setzt eigentlich immer voraus, dass es einen Gütemaßstab gibt. Mhm. Und gerade wenn es um Emotionen geht, soziale Interaktion, ist das gar nicht so klar, dass wir wirklich beurteilen können, was hier besser oder schlechter ist.
Hat dann vielleicht auch mit einer Objektivierbarkeit zu tun, in irgendeiner Art und Weise.
Absolut, ja, absolut. Und ich glaube, wir brauchen den Begriff in dem Zusammenhang nicht. Und es ist zudem so, dass für den kognitiven Bereich über Intelligenztestmaße wir sehr gute und bewährte Verfahren haben, um Intelligenz objektivierbar, messbar zu machen. Für den sozialen, emotionalen Bereich ist die Entwicklung in den letzten Jahren rasant fortgeschritten, aber noch längst nicht vergleichbar.
Jetzt bleiben wir bei dem IQ. Das wäre dann sowas wie, sagen wir mal, eine reine potenzielle Rechenleistung, kann man das sagen? Und sagt noch gar nichts aus, quasi dann tatsächlich darüber, wie die dann auch eingesetzt wird? Ist es das?
Also Intelligenz kann man ganz grob beschreiben als Vermögen, mit Mitteln des Denkens Probleme zu lösen, zu verstehen, was zu tun ist, zu kapieren, Sinn in den Dingen zu entdecken, zu lernen. Also sehr generelle, breite Fähigkeiten, die in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Rolle spielen. Und das ist sehr komplex. Das ist nicht nur über eine Zahl abbildbar, sondern wir wissen aus der Intelligenzforschung, dass es viele unterschiedliche Merkmale gibt, die in ihrem Zusammenspiel eben Intelligenz ausmachen. Zum Beispiel die Möglichkeit, sich Dinge zu merken, schnell zu reagieren, Einfallsreichtum, Kreativität, logisches Denken, all das sind Facetten der Intelligenz. Mhm. Und die spielen in gewisser Weise zusammen, um eben dieses intelligente Verhalten im Alltag zu erklären. Ja. Und das bilden wir mit Tests in Ausschnitten ab, aber niemals komplett, sondern letztendlich immer nur in bestimmten Ausschnitten. Deswegen reine Rechenleistung, also jeder Test misst ein bisschen was anderes und man muss immer sehr genau hinschauen, welcher Ausschnitt aus diesem ganzen Spektrum der Möglichkeiten überhaupt abgebildet wird. Und damit erlauben dann unterschiedliche Intelligenztests auch unterschiedliche Vorhersagen für unterschiedliche Dinge.
Ja, jetzt hört man ja immer wieder, dass Hochbegabte es schwerer haben als andere, etwa in der Schule. Da beruft man sich dann eben gern auf Einstein zum Beispiel. Warum ist denn das so?
Klar, also solche Einzelfallschilderungen wie jetzt Einstein, die prägen das Bild. Letztendlich ist es aber nicht belegt, dass Hochbegabte es in der Schule schwerer haben als andere.
Mhm. Also dieses Klischee von Bürde statt Auszeichnung, das würden Sie jetzt erstmal nicht so unterschreiben.
Nee, das würde ich nicht so unterschreiben und das wird auch in der Forschung so nicht bestätigt. Mhm. Hochbegabte können natürlich genau wie alle anderen auch schulisch Probleme bekommen. Klassischer Fall wäre dauerhafte Unterforderung, wenn einfach ihr Potenzial nicht erkannt wird und sie sich ständig anpassen müssen an Kinder, die langsamer sind, an Anforderungen, die sie unterfordern. Das ist für Kinder einfach eine Zumutung. Und dann kann sich eben so ein Problemverhalten ergeben, aber das ist nicht der typische Fall.
Jetzt haben wir eben schon von St. Afra gehört, wo sozusagen alles auf die Förderung hochbegabter Schüler ausgelegt ist. Ist es aus Ihrer Sicht denn sinnvoll, Hochbegabte und sagen wir mal Normalbegabte zu trennen?
Nein, also in der Begrifflichkeit schon nicht. Für mich sind Hochbegabte auch Normalbegabte.
Ja.
Weil das ist wirklich ein...
Ja, aber diese Differenzierung wird ja gemacht, ne?
Genau, aber Sprache ist wichtig. Und ich würde wirklich dafür plädieren, nicht von Hochbegabten und Normalbegabten zu sprechen, sondern zum Beispiel von Hochbegabten und durchschnittlich Begabten oder nicht Hochbegabten, weil normal ist das auch. Und wenn Sie mit den Menschen zu tun haben, dann sehen Sie ihnen es nicht an und es sind ganz normale Kinder und Jugendliche.
Ja, natürlich. Mhm.
Genau, deswegen, das ist schon wichtig, das auch entsprechend sprachlich zu kommunizieren. Mhm. Und jetzt zu Ihrer Frage, da geht es ja um spezielle Schulen oder Klassen für Hochbegabte. Das kann im Einzelfall sehr sinnvoll sein. Also weil nicht jede Regelschule kann diese Förderung für alle Kinder realisieren. Das ist zum Teil bei Kindern, die den anderen in ihrer Entwicklung sehr, sehr weit voraus sind, ganz schwer für Lehrkräfte im normalen Unterricht diese Förderung eben anzubieten. Mhm. Und dann kann es leichter sein für auch den Unterricht und für die Lehrkraft zu wissen, okay, wir gruppieren die Kinder in einer besonderen Klasse. Ich weiß, dass das besonders leistungsstarke sind und stelle mich schon von vornherein drauf ein.
Mhm. Gibt es denn heute mehr hochbegabte Menschen als früher oder reden wir nur mehr darüber?
Ja, also das Leistungspotenzial ist sicherlich gestiegen insofern, als dass die Bildungsangebote besser zugänglich, besser aufgestellt sind. Dass im Grunde die Förderung im Alltag auch eine größere Rolle spielt. Und wenn man sich überlegt, dass Begabung als leistungsbezogenes Potenzial definiert wird, ist es natürlich in diesem Sinne gestiegen. Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die die Leistungsentwicklung vielleicht auch herausfordern. Also vielfältige Anforderungen, sehr schnelle Anforderungen, Schnelllebigkeit, Ablenkung oder auch vielleicht manchmal eine Überforderung durch digitale Medien, die dann wieder ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Also ich vermute, dass jede Zeit da ihre eigene Gestalt hat und dass es vielleicht sogar vergleichbar ist.
Ja, wie auch jede Zeit ihre eigene Vorstellung von Genie hat, um am Schluss nochmal auf Genie zurückzukommen. Wie viele, frage ich jetzt mal so ganz einfach, Menschen oder Hochbegabte sind Ihnen denn in Ihrer Arbeit schon begegnet, von denen Sie irgendwie sagen würden, das ist genial?
Oder muss ich jetzt mal nachdenken? Genialität ist also wirklich ein sehr schillernder Begriff. Und
ja,
mir sind
eben
immer wieder auch Personen begegnet, die mich absolut beeindruckt haben. Ich war vor kurzem auf einem Jubiläum einer Fördereinrichtung und dort waren Jugendliche, die das musikalisch begleitet haben. Das war absolut toll, also wirklich eindrucksvoll, weil da auch wirklich verschiedene Dinge zusammenkamen. Also nicht nur die Performance, sondern auch die Leidenschaft, die Freude daran, die Bereitschaft, da wirklich Gas zu geben, zu investieren, sich dem Ganzen zu verschreiben in gewissem Maße. Sowas finde ich sehr beeindruckend.
Und wenn Sie so auf die Geschichte zurückgucken, wen würden Sie als Genie bezeichnen? Fällt Ihnen da sofort jemand ein?
Also Genialität, wie gesagt, das sind die Personen, die im Gedächtnis bleiben. Also weil sie eben Dinge herausgefordert oder kritisiert oder hinterfragt und nicht angenommen haben. Also das sind eigentlich nicht die Personen, die sich irgendwo besonders gut auskennen, da dauerhaft Überdurchschnittliches leisten, sondern vielleicht auch so wirklich die kritischen Denker und die kreativen Köpfe. Das Interessante ist, also ich frage meine Studenten auch häufig genau das. Und in der Regel kommen dann Personen wie Einstein, häufig gestandene Persönlichkeiten, meistens Männer, selten Frauen.
Ja, auch so ein Thema.
Für mich persönlich ist Genialität eher so sind kleine Momente. Das ist jetzt nicht die Persönlichkeit, sondern das kann spontan im Alltag immer wieder beobachtbar sein, aber nicht unbedingt mit einem Namen verbunden. Es ist auch etwas, was also eigentlich nicht günstig betrachtet wird, wenn man sagt, okay, das reservieren wir jetzt für die 3, 4 aus den 100.000, die dann diesen Status Genialität erreichen, sondern es sollte eigentlich so ein bisschen den Blick auf Potenziale lenken.
Ja.
Und da gibt es mehr, als wir vielleicht meinen. Und ja, also ich versuche das ja auch immer in Schulen so ein bisschen unterzubringen und zu etablieren und die Haltung dazu zu ändern. Also ich würde es gerne das Spektrum der Möglichkeiten erweitern und für möglichst viele zugänglich machen. Und Genialität ist eigentlich eher exklusiv.
Genau, da verliert das was von dem Elitären auch vielleicht ja. So ein bisschen. Und das Genialische ist per se dann eigentlich also wirklich so eine Spitze, die halt ganz, ganz selten erreicht wird.
Genau, und vielleicht ist der Vorläufer Hochbegabung, aber da passiert noch eine ganze Menge dazwischen. Also man kann ja so Biografien auch von hinten aufwickeln und das ist riesig komplex, also wie die Leute dorthin gekommen sind und kaum wirklich verallgemeinerbar.
Ja, ja. Vielen Dank für das Gespräch,
ja,
ganz spannend.
Auch.
Genial ist das, was aufblitzt, meint die Professorin Franzis Breckel, Leiterin des Lehrstuhls für Hochbegabtenforschung an der Universität Trier. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch.